sales.
Super spannende Frage.
Zu sagen, hey, am Ende des Tages geht es darum.
Wir werden das schaffen. Es wird alles ganz wunderbar.
Wo nimmst du diesen Mut her?
Glück sind auch Spitzen. Glück sind Momente.
Muss es aber auch nicht. Also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten.
Kommunikation. Im Vertrieb führst du den Kunden und gleichzeitig führt dein Kunde dich. Das ist eine These aus meinem Buch Neues Denken im Vertrieb. Den Vertriebsleiter allerdings, nun, den braucht man nicht mehr so sehr. Zumindest nicht mehr in der bisherig verstandenen Führungsrolle als Kontrolleur und Motivator. Doch wie gelingt denn nun gute neue Führung? Hierzu spreche ich mit meinem heutigen Gast. Dieser ist Volkswirt, der viele alternative Lösungswege entdeckt und erforscht hat, die er unter anderem in seinem Roman Utopia 2048 darstellt. Sein Ziel ist, auch durch moderne Führung eine lebendige Gesellschaft mitzuentwickeln und das nicht nur in der fernen Zukunft, sondern jetzt gleich den ersten Spatenstich dafür auch zu setzen. Er ist Mitgründer von Reinventing Society, einer Organisation, die anderen Menschen in Organisationen ja ein positives Leitbild ist und diese positiv inspiriert. Er ist Gesellschaftsentwickler, Visionär und Botschafter einer regenerativen Kultur und hat dementsprechend viel über Führung zu sagen und ich bin sehr froh, dass er hier in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen, Lino Zetjes.
Hallo Prito.
Lino, wie verkauft sich dein Buch?
Ganz gut. Jetzt glaube ich so 3000 verkauft Exemplare, was für ein self-published Buch ziemlich gut ist. Vor allem bin ich jetzt aber gespannt auf mein nächstes erscheinendes Buch, was ich mit anderen zusammen verfasst habe, Zukunftsbilder 2045. Das kommt jetzt am 11. Juli raus. Ich habe schon ein erstes Exemplar in der Hand gehabt vor ein paar Tagen. Und da haben wir jetzt richtig einen Verlag und ein Marketingteam dahinter. Und ich glaube, das wird nochmal sehr viel größer. Und da bin ich gerade sehr gespannt, wie das einschlagen wird und was das auslöst.
Warum denkst du oder was zieht denn die Menschen an das Buch an? Also warum kaufen Menschen dieses Buch?
Also mein erstes Utopia 2048.
Dein erstes, ja.
Also von den Rückmeldungen, diese positiven Visionen und Bilder, dass das viele Menschen berührt und dass es das eben kaum gibt. Also man wird ja sonst gesellschaftlich vor allem mit Dystopien gefüttert und es gibt eben kaum wirklich ganzheitliche und auch immer noch geerdete Utopien, die dann nicht in Traumwelten oder Sci-Fi abdriften, sondern die immer noch einen, wo man gut anknüpfen kann mit seinem eigenen Leben und die einen gewissen Realismusgrad noch haben und gleichzeitig halt sehr inspirierend und strahlend. Und das erscheint viele Menschen auch zu berühren und zu inspirieren, die das dann auch weiter verschenken.
Ja. Also ich habe auch mal reingeschaut, also ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber was mir halt einfach gefällt, dass es einfach so nahe Zukunften sind, ja, es ist also nicht so weit weg auch, es ist erreichbar, auch für unsere Generation erreichbar in einem Grunde, das macht das ja auch irgendwo fassbar und eben, ja, angreifbar, man hat das Gefühl, man kann sich auch dorthin entwickeln, also das fand ich persönlich sehr, sehr, sehr schön daran.
Ja, ich mag auch diesen Begriff von Realutopien. Wir nutzen das, um auch konkrete, schon existierende Lösungen oder Projekte zu beschreiben, die aber diesen Samen oder diese Qualität von dem Utopischen schon in sich tragen. Also sei es regenerative Landwirtschaft, die es heute schon gibt, aber die halt nicht groß skaliert ist, von der viele auch nichts wissen, die aber schon das zeigt, was man alles machen könnte. Und in dem Sinne ist auch mein Anspruch oder unser Anspruch immer diese Balance zu finden von einerseits total inspirierend und so maximal denkbar ist, in einem Rahmen, der noch realistisch greifbar ist. Also halt auch zeitlich, aber auch, was halt noch realistisch, das Bestmögliche, was wir uns vorstellen können, was noch vielleicht denkbar ist, dass es wirklich passieren könnte.
Ja, wir waren auch wirklich in der glücklichen Rolle, dass wir ja so ein Visions-Coaching von dir auch mal bekommen konnten, ja, also wo wir wo wir gecoacht worden sind von dir. Ja, das haben wir auch tatsächlich auch auf Audio aufgenommen. Da werden wir auch in der Lerne-Vertrieb-Podcast-Staffel auch mal drauf reflektieren und das auch mal irgendwie in ein Content-Format halt bringen. Bin ich gespannt, was uns da auch einfällt, was unsere Content-Managerin da auch einfällt. Ich habe dich allerdings, Lino, anders kennengelernt. Ich habe dich vor allem halt dadurch kennengelernt, dass ich Hilfe gebraucht habe in Form meiner Organisation, wo ich überlegt habe, ja, was ist so meine Führungsrolle und wie sollte man halt auch gerade Vertriebsteams führen. Und unbekannterweise kanntest du mich damals noch nicht, weil ich habe mir damals so ein paar YouTube-Videos angeschaut über Soziokratie, die ich immer noch sehr als empfehlenswert und super zusammengefasst finde. Also da auch gerne mal auf YouTube nachschauen nach deinem Namen. Und man findet dann halt auch dann diese Videos, die ja schon fast so eine Art Kurssystem sind. Also man kriegt da wirklich in mehrteiligen Videos ja, alles über Soziokratie gesagt. Kannst du vielleicht ganz kurz, auch wenn das nicht heute unser Thema ist, vielleicht kurz den Begriff Soziokratie erklären, was man darunter versteht?
Mhm, ja, gerne. Soziokratie ist eine Art Betriebssystem für Organisationen, also für die Organisationsstrukturen, das vor allem Selbstorganisation ermöglicht. Also es geht darum, eine Organisation damit zu bauen, die vor allem in Kreisen organisiert ist, statt in einer starren Hierarchie. Wo die Leute idealerweise gewählt werden in ihre Rollen oder auch in Führungsrollen, mit Konsent entscheiden. Das ist ein Verfahren, wo man eben auch gemeinsam entscheidet und schaut, dass man Lösungen findet, wo es keine Widerstände gibt, wo also alle gut mitgehen können und halt auch einem Sinn folgt gemeinsam. Und da bietet die Soziokratie Strukturen, das konkret als Organisation umzusetzen.
Mhm. Ja. Es war nämlich auch mal ganz kurz da konkret zu sprechen, warum ich auf diesen Begriff oder danach auch mal gesucht hatte, ist vielleicht auch meine eigenen Erfahrungen mit Führung. Ja, also ich war ja lange Zeit einem Angestelltenverhältnis, wo ich Vertriebsleiter war, bevor ich die Go for Sales gegründet hatte. Und da war es so, dass ich eigentlich mich ausgeführt gefühlt habe. Ja, also was meine ich damit? Ich habe alle Strukturen erstellt, die ich mir so gedacht habe, wie perfekte Führung funktioniert. Und gerade im Vertrieb kennen ja auch vielleicht manche auch, wie die Führung im Vertrieb funktioniert, die sehr stark auf Kontrolle und auf Daten halt auch getrieben, zu wissen, erfüllen wir unsere Ziele, wo steht das Unternehmen, wo steht es mit den Verkaufszahlen? Und das war eigentlich so von meiner Seite irgendwie okay. Ja, also man hat diese Provisionssysteme, ich habe von jedem Mitarbeiter habe ich irgendwie einen Provisionsanteil bekommen, die haben ganz gut verkauft. Also im Grunde war das so das Gefühl, ich kann mich jetzt hier in meinem Unternehmen als Angestellter jetzt zurücklehnen. Ich habe es erreicht. Und auch damals im Bekanntenkreis gab es da viel Zuspruch, die sagen, ja, du hast jetzt ja auch echt 4 Jahre lang richtig geschafft. Jetzt ist es auch irgendwie sozusagen deine Erntezeit, sich so ein bisschen zurückzulehnen. Mhm. Ich bekam aber irgendwie so ein Gefühl schon fast von bored out, ja, also nicht burnt out, was vielleicht so vorher ein bisschen der Fall war, sondern das genau das Gegenteil, weil ich einfach meine Rolle nicht mehr hatte. Es war alles definiert, es hat funktioniert, ja, gab kein Führungsproblem an sich, aber ich habe gedacht, so kann ja mein Leben nicht weitergehen. Also ich kann jetzt nicht auf diesem Stuhl sitzen und irgendwelche Excel-Dateien mir anschauen und gucken halt, wie sie halt sich verändern. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch dieses Unternehmen verlassen musste. Ja, aus Gefühl von, ich habe da keine Aufgabe mehr. Ja, ich habe mich da irgendwo in einer gewissen Form abgeschafft. Mhm. Und habe dann die Idee gehabt, ja, wenn man jetzt Vertriebsorganisationen aufbaut, lass das doch als Ziel sein. Lass diese Vertriebsleitung, ja, doch direkt in eine Rolle hineingehen, wo sie weniger in diese Kontrolle, ich schaue, ob alle Zahlen stimmen, hin zu, ich bin der Coach, ich bin derjenige, der halt irgendwie auch die Leitung hat in Form von, ich zeige dir, wenn du irgendwo ein Problem hast, wie man vielleicht weitergeht oder lass uns das Problem halt gemeinsam lösen. Ich bin ein Sparringspartner, der Coach des Unternehmens, der Coach der Mitarbeitenden, der Business Developer intern innerhalb eines Unternehmens. Wie siehst du so die Rolle, Lino?
Ich würde sagen, es gibt da verschiedene Stufen von Führung oder vielleicht auch nicht Stufen oder verschiedene Mentalitäten, wie Führung aussehen kann. Und was du beschreibst, wie das klingt, ist das eben eine, in der du drin warst, die für dich nicht mehr gepasst hat, wo du dich vielleicht rausentwickelt hast. Also ich würde sagen, es gibt von einem, der ist Stefan Josef, der hat die Führungsampel entwickelt. Ein Modell, wo da verschiedene Stufen sind, eben von Rot zu Gelb zu Grün. Und es gibt noch ein bisschen mehr Komplexitätsstufen. Und die ganz unterste oder die archaischste Führung ist da vielleicht die rote, wo es eher um Macht geht. Irgendwer dominiert einfach eine Gruppe. So wie vielleicht auch in der Mafia. Der Don ist oben und wenn irgendwer den ermordet und mächtiger ist, wird er der neue Don und kontrolliert das Ganze. Und ich glaube, das kennen wir auch alle, so eine Art von Führung, wo wirklich einfach einer das System beherrscht und nicht für das System oder für einen Zweck, sondern einfach Macht ausübt und die anderen müssen folgen. Und die auch in dem Modell, die mittlere Stufe gelb, ist dann die eher logische Führung oder rationale, wo man schaut, man hat ein Ziel, das will man erreichen. Und das klingt ja danach, wo du dich drin befunden hast, wo so rational bist du dann Rädchen im System und füllst da irgendeine Rolle aus, aber so richtig erfüllt hatte ich das offensichtlich nicht. So Bore-out ist ja auch genau der Fall von eigentlich bist du damit nicht innerlich verbunden. Das raubt dir auf eine Weise, auch wenn du nicht viel zu tun hast, deine Energie, weil du nicht mit dem Sinn verbunden bist. Und die dritte Stufe, das Grün, ist dann die sinnangebundene Führung. Also die aus einer Verbundenheit mit einem höheren Zweck, mit der Gruppe, mit den anderen, vielleicht auch mit dem Leben, kann man sagen. Und das klingt für mich, als ob da bei dir einfach eine Sehnsucht war nach mehr Sinn und mehr Verbundenheit und dann nicht einfach nur irgendeine Funktion auszufüllen, selbst wenn die funktioniert und sich für dich auch finanziell auszahlt, selbst wenn es funktioniert und für die Organisation vielleicht sogar stimmt, dass da einfach ein anderer Anspruch war nach mehr Lebendigkeit und Verbundenheit. Und das macht ja total Sinn und das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Entwicklung. Und gleichzeitig ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass jetzt auch bei so einer Ampel, ich würde jetzt nicht sagen, alle müssen jetzt umstellen auf grüne Führung sofort. Also so Organisationen oder Unternehmen sind erstmal da, wo sie sind und dann haben Strukturen, funktionieren vielleicht auch erstmal. Und dann ist Gelb auch funktional und stimmig. Und wenn die Leute sind, wie sie sind und die Strukturen, wie sie sind, kann man nicht auf einmal plötzlich grün umsetzen. Und selbst wenn du da vielleicht versucht hättest, innerhalb deines Rahmens den umzubauen, hätte das da vielleicht nicht funktioniert. Also vielleicht hätten die Leute nicht mitgemacht oder es hätte Widerstand gegeben und selbst mit den besten Ideen, die woanders funktionieren, wärst du da vielleicht gegen die Wand gelaufen. Und deshalb gibt es erstmal nicht, das ist richtig und das andere ist falsch oder das funktioniert und das nicht und damit baut man ein gutes Unternehmen oder damit nicht, sondern es sind immer ja relative Strukturen, die zum Kontext auch passen müssen. Und gleichzeitig stehen wir beide, glaube ich, für eben eher Sinn und Selbstorganisation und Vertrauen und Verbundenheit, wo dann natürlich dazu eine bestimmte Form von Führung gehört und passt.
Mhm. Ja, genau. Ich meine, wenn wir jetzt mal kurz deine Ampel dann nochmal kurz durchgehen, die du gerade beschrieben hast. Ich meine, so diese roten Strukturen, die wirken also gerade, ich würde sagen, für uns Mitteleuropäer total antiquiert. Aber sie sind ja trotzdem, also gerade wenn man sich die politische Landschaft anschaut, immer noch präsent. Ja, also wenn man sich so den Trump-Stil anschaut oder den Putin oder sowas. Also das sind alle, sage ich mal, so Machtmenschen, die auch ihren Erfolg haben. Man merkt, es bröckelt halt in diesen Strukturen halt dann auch oft, ja. Die werden auch sehr angreifbar und es gibt sehr viel Widerstand gegen diese Strukturen, aber die hatten sie schon immer. Widerstand gab es schon immer. Die konnten auch damit umgehen. Dafür hatten sie auch ihre Macht. Wo würdest du denn sagen, wo befinden wir uns denn hier so in, sagen wir, Mitteleuropa? Wie hat sich denn Führung in den letzten, ja, sagen wir mal, 15 Jahren, auch gerade mit Begriffen wie der neuen Arbeit, ja, oder dem Wunsch der neuen Arbeit, also neue Arbeitsphilosophien und Arbeitsmethoden auch irgendwie an den Tag zu legen. Wie hat sich das entwickelt?
Also ich würde sagen, als Gesellschaft sind wir da noch sehr klar auf der gelben Stufe, wo es eher um rationale Führung geht oder so, ja, mechanische Strukturen. Gleichzeitig gibt es natürlich immer mehr den Trend nach New Work und Selbstorganisation und also auch zur Führungsampel sehr parallel und passend ist natürlich auch das Modell von Frederic Laloux in seinem Buch Reinventing Organizations, was wahrscheinlich viele kennen. Und gleichzeitig ist aber auch vieles da, was jetzt so Leute inspiriert, aber in den Mainstream, glaube ich, kaum angekommen ist, in Konzernen und vielen Unternehmen, wo immer mehr Sehnsucht ist, vielleicht auch meine Generation oder jetzt die nächste Generation da auch immer mehr einfordert an Sinn und Selbstorganisation und Mitbestimmung. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
Ich meine, das ist ja auch irgendwo irgendwie ironisch schon fast, wenn man sich so anschaut, wie so unsere Gesellschaftsform funktioniert, in der wir leben, zum Glück leben. Hier gerade in der Demokratie, in einer sehr freien Demokratie mit Meinungsfreiheit, mit man würde es vielleicht in der mit einem Unternehmensbegriff halt so flache Hierarchien nennen. Ja? Also es gibt eigentlich so, alle Menschen sind erstmal gleich, so vom Grundgesetz her. Ja, natürlich gibt es da auch Unterschiede, natürlich gibt es da halt auch irgendwie Ordnung und Gewalt, also Gewalt im politischen Sinne, politische Gewalt, aber eigentlich sind wir relativ auf einer Ebene, wir Menschen, und wenn man sich aber die Organisationsebene von Unternehmen anschaut, dann ist das doch sehr stark immer noch hierarchisch gegliedert und oder es ist, sage ich mal, gibt da ja auch flache Hierarchien. Das ist, finde ich, teilweise bei Organisationen, die ich selber sehe, die sagen, wir haben flache Hierarchien. Ihr habt keine flachen Hierarchien, sage ich dir, ihr habt eine Monarchie. Das ist meistens so, alle haben nichts zu sagen und einer hat was zu sagen, so in der Form. Ja, also das ist dann für mich nicht wirklich eine flache Hierarchie, auch wenn das dann irgendwie so immer ganz gern so als Marketingbegriff oder gerade für Personalsuche immer gerne halt dann auch benutzt wird. Also die Organisationsform, in der wir leben, in unseren Unternehmen, ist oftmals halt schon ja fast absolutistisch. Wenn ich es ganz böse sagen möchte, ist es so manchmal auch eine Diktatur. Ja, also wenige oder Oligarchie, also wenige bestimmen über das Schicksal von mehr Leuten. Ja. Aber, und das ist, glaube ich, so auch das, was ich in den letzten 15 Jahren sehe, die Macht verteilt sich. Ja, also gerade das Thema Fachkräftemangel, gute Mitarbeiter sind schwer zu finden, die will man halten. Der Bewerbungsprozess hat sich teilweise umgedreht. Ja, also Unternehmen bewerben sich bei möglichen Kandidaten. Dadurch verändert sich natürlich auch, ähnlich wie in einer Gesellschaft, so sehe ich das, so bist das Machtverhältnis, oder wie siehst du das?
Ja, noch auch dazu, ich sehe auch total viele Widersprüche und ja, Unsinnigkeiten in der Gesellschaft, also sei es, wir nehmen die Demokratie, wo das Ideal ist, dass alle mitbestimmen, mitentscheiden, und gleichzeitig geht es in der Schule erstmal los, wo wir still sein müssen, zuhören und Regeln befolgen. Und in den Unternehmen, genau wie du sagst, wo es auch eher im schlimmsten Fall Diktaturen sind, wo der Chef oder die Chefin einfach von oben runter entscheidet, ist halt auch in der Regel nicht viel Mitbestimmung. Und ich glaube, es wäre auch viel konsistenter, eine Gesellschaft zu haben, die demokratisch auf allen Ebenen ist. Wo es in der Schule anfängt, dass die Schüler und Schülerinnen mitbestimmen, die Schule mitgestalten, mitentscheiden, was sie lernen, wie sie lernen. Natürlich in einem sinnvollen Rahmen, den auch Erwachsene dann vorgeben, aber damit zu bestimmen, in der Arbeitswelt mit zu bestimmen. Ich glaube, im Idealfall, was du jetzt auch beschreibst, was schon Tendenzen sind, müssten die Leute noch viel freier sein, ihren Job zu suchen, damit sie sich dann, also in einer Diktatur von einem Unternehmen sind ja Leute nur, weil sie keine andere Wahl für sich sehen. Sie brauchen Einkommen und sehen diesen Job, haben vielleicht nicht viele andere Möglichkeiten oder sehen sie zumindest nicht, und dadurch machen sie es mit. Und im Idealfall würde ja keiner mitmachen und die Leute würden sich denen anschließen, die halt die beste Führung bieten. Und dann hätten wir auch eine viel bessere Ordnung, dass dann eben gute, starke Führungspersönlichkeiten ja ihre Projekte anbieten und dann Leute denen folgen. Wirklich aus einem, weil sie das unterstützen, weil sie dahinter stehen. Und nicht, weil sie irgendwie dafür eingekauft werden und letztendlich irgendwelchen Zwängen unterliegen. Und da haben wir auch große Unordnung von Systemen, wo Leute drin sind, wo sie nicht drin sein wollen, und wo man ist eine Demokratie und ja, in den Strukturen ist aber dann doch nicht so viel Demokratie und so weiter.
Also gerade wenn du so diese Widersprüche ansprichst, also die sehe ich halt auch. Also ich habe gemerkt, also um nochmal dieses Beispiel jetzt abzuschließen, warum ich auch dann Go4Sales gegründet habe und dann auch Unternehmer geworden bin und nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis sein wollte, ist, dass ich gemerkt habe, ich mag es, Verantwortung zu haben. Das ist etwas, was ich total gerne mache. Ich mag es nicht, dass mir andere Leute, die weniger wissen als ich oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, da sind sie nicht so, haben sie nicht so viel Erfahrung, mir sagen, was ich zu tun habe. Also dieses, ja, also geführt zu werden von jemand, dem ich das in Abrede stelle, dass die Erfahrung die korrekte ist oder dass die Ergebnisse die korrekte sind. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht führen. Und ich glaube, der Widerspruch ist ja auch, das ist, finde ich, ziemlich interessant, dass du sagst, wenn du Verantwortung tragen möchtest, wenn du einen Einfluss in einem Unternehmen haben musst, dann musst du führen. Und das finde ich eigentlich, als ich das verstanden habe, dass das eigentlich totaler Irrsinn ist, dass das nicht so sein muss. Ja, so, ja, du willst Verantwortung haben, ja, dann musst du die nächste Stufe gehen. Dann musst du sozusagen die nächste Position kommen. Da bekommst du auch mehr Geld, ja, auch allein das am Geld auszumachen. Ja, dass ich möchte halt mehr Geld verdienen, also muss ich dann führen auch möglicherweise. Vielleicht möchten Leute gar nicht führen, aber sie möchten die nächste Gehaltsklasse kommen. Ja, das heißt also dieses, na glaube ich, da gibt es ganz, ganz viele, so die so ein bisschen ticken wie ich, die nicht führen wollen, aber Verantwortung haben wollen, allerdings auch nicht von der anderen Seite halt gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Also auch nicht geführt werden. Ja, ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es da diese Kombination eigentlich logisch gesehen geben sollte, aber wenn man die Realität sich das sich anschaut, man es eigentlich nicht findet. Und diesen Widerspruch, den wollte ich auch ein bisschen im Unternehmen so auflösen.
Ja, spannend. Mir kommt auch gerade, ich hatte vor ein paar Wochen mal mir die Frage gestellt, wer waren in meinem Leben da eigentlich gute Vorbilder in Bezug auf Führung? Wen hatte ich da? Und da ist mir echt bis vor ein paar Jahren niemand eingefallen. Also jetzt in den letzten Jahren sind mir immer mehr mal Leute begegnet, wo ich gemerkt habe, wow, die haben da echt Fähigkeiten und denen würde ich mich potenziell anschließen. Da würde ich es, also wenn es in der Sache passt. Aber in meiner ganzen Kindheit, Jugend, Uni-Zeit, ist mir, glaube ich, echt keine einzige starke Führungsperson begegnet. Und deshalb, ähnlich wie du das beschreibst, dass du auch dich nicht in eine schlechte Führung begeben möchtest, ging mir das auch immer so. Und ich habe nach dem Studium, ich habe noch nie in einem richtigen, also in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, wo ich Weisungsbefugnis hatte quasi, weil ich da immer riesigen Widerstand hatte, mich in irgendeine schlechte Führung zu begeben, weil ich halt auch nur schlechte Führung kannte und dann richtig oft merkte, nee, ich würde es jetzt anders machen und ich weiß gerade besser, was für mich richtig ist, wie ich gut arbeiten kann und so weiter. Und gleichzeitig, und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so und die ja offensichtlich ist es ja auch so ergangen. Aber wie sehe in der Gesellschaft aus, wo vielleicht viele Menschen gute Führungsfähigkeiten haben? Also was eröffnen sich dann auch für neue Möglichkeiten für Menschen wie dich und mich? Das finde ich auch erstmal interessant, das so festzustellen, wie schlecht wirklich viel Führung ist und wie oberflächlich. Und das andere, was mir jetzt kam, wo ich mich gefragt habe, warum möchtest du nicht führen? Also würdest du sagen, von deiner Persönlichkeit bist du vielleicht eher der Umsetzer oder der so sein Ding macht oder welche Facetten, wo hast du Widerstand oder willst du es nicht oder hast du Befürchten vor der Rolle oder den Verantwortung oder genau, was steckt da bei dir zum Beispiel drin?
Ja, ja. Ja, ich glaube, da sind wir wieder auf den Begriff natürlich Führung, den man natürlich irgendwie auch definieren könnte. Und du hast es ja schon gesagt, es gibt da, glaube ich, sehr, sehr viele Ebenen, was man unter Führung halt auch versteht. Ich glaube, bei mir in erster Linie ist das Menschen ja zu ermächtigen, ihre Potenzial zu entfalten. Das ist so schon sehr stark in mir drin. Also deswegen bin ich auch, glaube ich, Berater, deswegen bin ich Coach, deswegen bin ich auch Consultant, um halt auch Menschen auf ihrem Weg oder ich nenne das auch gerne so Companion, also Begleiter, um Menschen auf ihren Weg zu begleiten und zu unterstützen. Ich bin aber nicht derjenige, der gerne so sagt, so muss es jetzt laufen. Ja, oder folg mir. Also follow the leader, das wäre so diese eher militärische Führungsidee, die natürlich schon auch in meiner Generation vielleicht so ein bisschen mit drin steckt, die lehne ich halt ab. Also ich möchte eigentlich nicht dieses Marquette, interessanter US-Militär hat mal gesagt, es gibt so zwei Systeme, es gibt halt Leader-Follower und wir möchten gerne ein anderes System auch im Militär etablieren, das ist halt so quasi Leader-Leader-Systeme. Ja, also Führer, Anführungszeichen, auf einer Ebene, anstatt dass man so mehrere Ebenen hintereinander hat. Und das ist so das, was auch ich versuche in meinem Unternehmen halt irgendwie zu realisieren, dass man kein Leader-Follower-System hat, sondern ein Leader-Leader-System, wo Menschen eigenständige Entscheidungen geben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wir haben ja verschiedene Bereiche. Wir haben ja zum Beispiel den Bereich Kontaktierung, ja, wo wir Akquise machen, wo wir die ersten Interessenten für unsere Kunden, für unsere Mandanten suchen. Und das sind Menschen, die diesen Job bei uns ausführen, die sind super da drin zu recherchieren. Die sind super da drin, halt Menschen zu kontaktieren per Telefon, per E-Mail. Die können sehr gut kommunikativ arbeiten. Das kann ich irgendwo auch, ja. Ich würde sagen, das könnte in dieser Rolle auch aufgehen. Ich habe das auch gemacht lange Zeit. Ich komme daher. Aber wenn ich jetzt mit denen quasi kompetitieren möchte, ja, also mich mit denen vergleichen möchte, würde ich dagegen verlieren. Die sind viel besser als ich. Ja. Und dann denke ich jedes Mal, wer bin ich, der quasi den Personen sagt, wie sie ihren Job zu tun haben. Ja. Und natürlich habe ich Erfahrung. Natürlich höre ich vielleicht die ein oder andere Kommunikationsstrategie und denke, also damals habe ich das eher so gemacht. Aber ganz ehrlich, das war damals. Also keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Deswegen muss ich ja auch irgendwo die Kompetenz den Personen lassen, die es auch ausüben. Und die können mir, weil sie ja vielleicht auch noch an der Front stehen, wiederum viel mehr Rückschlüsse geben, damit ich in meinen Beratungen, in meinem Coaching halt auch da wieder einfach sehr nahe bin an dem, was ja quasi jetzt modern halt auch gelehrt werden sollte.
Ja, mir kommt gerade so ein inneres Bild, dass ich das Gefühl habe, die Gesellschaft kommt aus einem, oder die Wurzel unserer Gesellschaft heute auch von den letzten Jahrhunderten, nicht, von noch weiter zurück ist vielleicht anders, aber von ein paar hundert Jahren, ist aus einem System von sehr großer Kontrolle und Herrschaft und Führung eben als Machtausübung. Wo wir ja auch Systeme hatten, wo die Kirche kontrolliert hat, irgendwelche Könige, Kaiser und deren ganzen Feudalherren und so weiter, und wirklich Systeme hatten, wo einfach Herrschaft ausgeübt wurde, um letztendlich Ressourcen, Wohlstand, wie auch immer, zu extrahieren aus der größeren Bevölkerung zu Einzelnen hin. Und aus so einer Logik macht natürlich auch eine Führung total Sinn, die sehr kontrolliert ist, die wirklich eher Micromanaging macht und genau und im Zweifel dann auch von sich sieht, ich weiß besser, was da und da zu tun ist. Du sollst das machen, du das, und den Leuten keine Freiheiten lässt. Und was ich jetzt bei dir raushöre, ist auch, dass du diese Art von Führung eben ablehnst und die nicht machen möchtest. Weil du selber merkst, die Leute haben mehr Kompetenz von ihrem Bereich. Wieso soll ich denen sagen, wie sie was zu tun haben? Und ich würde auch sagen, da kommen wir quasi her, aber das ist total überholt, wenn wir eben nicht andere ausbeuten wollen. Und wenn wir eben sinngetrieben sind, dann macht eben diese Form von Führung auch überhaupt gar keinen Sinn, eben zu micromanagen und so weiter, weil es einfach auch total ineffektiv ist. Und gleichzeitig, was ich interessant finde, dass du meinst, du möchtest nicht führen, und gleichzeitig bist du aber ja in einer Führungsrolle mit deinem Thema und hast ein Buch geschrieben, Leute dazu gebracht, jetzt eine Organisation mit aufgebaut. Also ich würde sagen, da bist du in einer totalen Führungsrolle von einer, als Visionär, eine Idee quasi geboren zu haben oder durch dich in die Welt zu bringen, wo sich jetzt auch Leute anschließen bei der Idee. Und ich glaube, das ist also für mich viel interessanteres Bild jetzt von Führung und ein neueres Verständnis, wo wir auch gar nicht mehr dieses ganze Micromanagement brauchen, sondern eher schauen, wie können wir da Leute begeistern, was brauchen wir die, wie können wir die ermächtigen, wie können wir dann ein System bauen, was schön ineinander greift, wo alle sich entfalten können und wo wir dann so diese Vision in die Welt bringen können, die du dann hast.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr scharf analysiert, was du gerade gesagt hast. Mir fällt auch jetzt einfach auf, wenn ich so die letzten Kundenprojekte zum Beispiel anschaue, die Kunden möchten auch irgendwie eine gewisse Form von Führung haben. Ja, also wir treten da jetzt nicht als Einzelpersonen auf, sondern immer so als Team. Dann ist, sage ich mal, das Team so die Führung, Anführungszeichen. Ja, wir verändern ja da auch viel im Unternehmen. Und natürlich schaut der Kunde dann halt eben, okay, das ist ein Unternehmen, die haben sich nur auf Vertrieb zum Beispiel konzentriert. Ja, die sind da total fokussiert. Was machen die? Wie machen die das? Und das ist, sage ich mal, etwas, was wir super gerne annehmen, dass man sich Dinge abschaut, dass man uns zuschaut, mit uns diskutiert, etc. Aber da ist, glaube ich, das auch der Punkt. Da ist das intrinsische Bewusstsein da und das intrinsische Interesse, ja, ich möchte da was verändern. Und ich glaube, oftmals geht Führung gegen Dinge halt vor, wo man auf Widerstand stoßt, wo man sagt, wir müssen da jetzt halt da durch. So. Und ich glaube, das ist dann auch wieder eine andere Rolle, weil man dann in dem Moment halt eben auch gesehen werden möchte. Man gibt sogar Geld dafür aus, damit man ja etwas verändert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einmal weg von diesem Administrativen, ja, diesem Kontrollen, dieses und auch vor allem weg von Macht des Machtwillens, ja, einfach damit ich zeige, ich bin hier der Stärkste, ich bin hier der Gorilla auf dem Hügel, ja, weg davon, weg vom Administrativen und weg davon, Menschen etwas zu sagen, die vielleicht daran gar kein Interesse haben, ja, sondern mit, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was du sagst, halt mit diesen grünen, mit dem grünen Führungsstil, die quasi mitkommen, also Begleiter, Also ich bin jetzt kein religiöser Mensch, aber wenn ich mir jetzt so die Figur, die historische Figur von Jesus zum Beispiel anschaue oder so, war das ja auch irgendwo ein Führer, ja, der allerdings seine eigenen Follower hatte, ja, die sich ihm angeschlossen haben, weil sie dabei sein wollten. Und in einer idealen Welt findet halt eben jemand, der eine Idee hat, der eine Vision hat, so wie du und wie du auch diese Vision zum Beispiel auch entwickelst, Menschen, die ihn begleiten oder sie begleiten. Diesen Moment.
Mhm. Ja, in dem Zusammenhang finde ich das sogenannte Quellenmodell oder Source-Modell von Peter König auch sehr hilfreich, der beschreibt, dass eigentlich jedes Projekt, jede Organisation, jedes Unterfangen immer eine Person hat, die als erstes da war und die anderen quasi eingeladen hat, mitzumachen. Und diese Person nennt er halt Quelle oder Source auf Englisch. Und dass diese Person eine besondere Rolle hat, weil die tiefer verbunden ist mit der Vision oder mit dem Purpose und auch besser spüren kann, was der nächste richtige Schritt ist und was dazugehört und was nicht. Und das so erlebe ich dich jetzt auch in der Rolle für das Thema Vertrieb neu denken, dass du da die Quelle bist von dieser Idee und da auch am nahesten dran bist und damit auch in der Führungsverantwortung bist, auch den anderen zu kommunizieren, was ist jetzt wichtig, wo geht's hin, was ist das, was ist es nicht. Ein Stück weit natürlich auch andere einzubinden und mit im Austausch zu sein, aber so, dass da eine natürliche Autorität bei dieser Person ist. Und das auch anzuerkennen ist, glaube ich, wichtig, weil wir jetzt diesen Trend haben, weg von den klassischen starren Hierarchien, die Macht ausüben, die wollen wir nicht. Und dann ist die Gefahr, in den Gegenpol zu gehen, wo dann jegliche Macht und Führung und Hierarchien verboten werden oder tabuisiert werden. Und quasi dieses Überideal von Selbstorganisation, da alle machen alles gemeinsam und alles wird gemeinsam entschieden, was erstmal ein schönes Ideal ist, aber in der Praxis in der Regel halt nicht funktioniert, weil Hierarchien auch natürlich sind und auch effektiv sind auf eine Weise, dass man eine Ordnung hat, eine Struktur, eine Klarheit, wer ist für welche Ebene verantwortlich, wer hat mehr Überblick, wer kann sich in Details wirklich rein verlieren als SpezialistInnen oder wie auch immer. Und ich finde, da ist es wichtig, diese Balance zu finden von eben einer klaren Struktur, einer guten Ordnung, auch Führung, aber gleichzeitig eben für das System, etwas ein verbundenes System haben, wo die Teile ineinander greifen und einander dienen und einem höheren Zweck dienen und vielleicht sogar die Führungsperson einer Führung folgt, einer höheren Führung, was auch immer das ist, ob das Leben etwas Spirituelles, die Erde, die Natur, ein tieferer Sinn, dem sie folgt, also da auch eine Führung ist, die immer weitergeht, wo man vielleicht sogar sagen kann, die Leute folgen gar nicht der Person, sondern der Instanz, die durch die Person spricht oder der Idee oder was auch immer. Und das ist auch wieder eine Form von Führung, dieses Source-Ship oder Quellenführung. Und das andere ist dann noch vielleicht situative Führung oder sei es in einer Vertriebsgruppe, da eine Gruppe führen, ohne dass die Person vielleicht von dem Unternehmen dann die Source ist oder so, wo man dann eine Untereinheit führt. Und da ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, diese verschiedenen Arten von Führung auseinanderzuhalten, weil dieser Begriff halt potenziell auch sehr überladen ist und man dann aneinander vorbeiredet.
Ja, sehr guter Punkt. Ich meine, du hast ja auch in der Vorbereitung für die Sendung, hast du mich auch gefragt, ja, wer ist denn bei euch so die Quelle? Bist du das? Und ich musste da so ein bisschen überlegen und ja, ich bin die schon irgendwo, weil ich habe Go4Sales gegründet. Ich wollte halt einen anderen Führungsstil auch in Unternehmen und in Vertriebseinheiten einführen. Ich wollte Vertrieb ein bisschen neu denken, ja. Und das sind natürlich alles Dinge, wo du sagst, okay, das ist vielleicht, da bin ich vielleicht die Quelle davon. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, 7 Jahre danach schaut, wo einfach Mitarbeitende, wie jetzt auch ja hier auch im Podcast immer wieder auftreten, Melissa und Kevin halt hinzukommen, die mich jetzt über Jahre begleitet haben, dann verschwimmt sowas auch. Das finde ich auch interessant, ja. Also die Quelle, die dann quasi in einen Fluss mündet und der Fluss mündet in einen Fluss und dann vielleicht irgendwie ins Meer oder sowas. Ja, also da kommen auch Dinge halt entweder zu, die einen selbst dann wieder verändern. Ja, also Heraklit hat ja auch, also berühmter griechischer Philosoph, hat gesagt, man steigt niemals zweimal in den gleichen Fluss, ja, weil der Fluss, der fließt ja und die Quelle fließt ja und wenn du dann nochmal einsteigst, dann hast du einen anderen Fluss vor dir. Und ich glaube, so ist das auch dann halt mit der Mitarbeit im Team zu verstehen oder auch der Führung im Team, dass man eine gemeinsame Leader-Leader-Konstellation hat.
Und gleichzeitig finde ich spannend auch quasi diese Followerschaft. Ich glaube, da ist auch Musik drin. da eine gesunde Form wiederzufinden als Gesellschaft. Weil gerade in Deutschland sind wir ziemlich traumatisiert mit dem Thema Führung. Und ich merke auch, allein so einen Satz zu sagen, wie ich bin Führer in der Organisation, ist, da zieht sich's in mir zusammen. Weil, weshalb wir ja auch oft dann lieber von Leadership reden, weil mit dem Englischen umgeht man dann dieses unglückliche Wort. Und da ja als Gesellschaft einfach schwer traumatisiert sind, wo so viele Menschen sich ja angeschlossen haben der Führung Hitlers und das in so einem Desaster geendet hat und er auch auf jeden Fall hatte ja Führungskompetenzen, dass er diese so viele Menschen vereinen konnte hinter seiner Vision. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig anzuerkennen, dieses krasse Trauma, was da in Deutschland sitzt. Also sowohl Führung zu übernehmen, als auch Führung sich anzuschließen. Wo merke ich auch, da manchmal diesen Vorstellungen oder über diese Themen zu reden, wo sich es einfach direkt schon in mir innerlich zusammenzieht. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch noch aufzuarbeiten, wie auch immer wir das machen können, damit wir da eine gesunde Form wieder finden können. Und in USA zum Beispiel ist das Thema halt viel weniger beladen und dann auch viel eher so, ja, Leadership ist wichtig und wir bilden die neuen Leaders aus und so weiter. Und da gibt es natürlich dann auch toxische Formen und so weiter, aber ich glaube, da ist auch Potenzial drin, dass da nochmal einen Frieden mitzufinden mit diesen Formen. Und ich glaube auch da, sich nach Führung anschließen kann was sehr Kraftvolles haben. Und wir haben da aber, glaube ich, wenig gute Bilder von. Und gleichzeitig ist da aber auch eine große Sehnsucht in vielen Menschen, was ich auch beobachte. Und also, dass so ein Mensch wie Trump eine Wahl gewinnt, ist ja auf einer Ebene völlig absurd, aber zeigt ja, wie sehr viele Menschen sich sehen nach starker Führung, dass sie selbst so einen verrückten Trump bevorzugen, weil sie da endlich eine Führungsperson quasi haben und lieber den Mad King als quasi gar keinen King, dem sie folgen können. Und ich glaube, da ist auch eine Gefahr, dass, weil wir so viele, also jetzt archetypisch, ich finde das die Königsmetapher sehr hilfreich, auch in dem Kontext zu nutzen, also der König als quasi die oberste Führungsinstanz oder die Königin. Und weil wir so viele schlechte Könige hatten und so viele Bad und Mad Kings, wollen die ganzen Guten bloß nicht König sein, weil sie denken, oh, ich will ja nicht in so eine Rolle. Und damit wird das Feld oft den Mad Kings auch überlassen und dann kommen halt wieder die Trumps und so weiter, weil da so ein Vakuum ist für Führung. Und ich glaube, das ist auch ein total wichtiges gesellschaftliches Thema, wo auch eine Verantwortung ist, diese Rolle gut auszufüllen, so gut wir können, auch wenn wir wissen, dass wir es nicht perfekt machen und dass wir imperfekt sind. Aber deshalb nicht zurückzuschrecken, weil dann ist die Konsequenz halt, wir überlassen es den Psychopathen. Und genau das passiert leider halt ganz viel. Und auch in der Politik in Deutschland, wenn wir uns umschauen, dass so viel schlechte Führung und so viele Leute, die da halt viel mehr Demut hätten und deshalb nicht in Führungsrollen gehen, wären so viel bessere Führungspersönlichkeiten.
Ja, deswegen, also man sagt ja auch so zum Beispiel irgendwie Macht ergreifen, ja, also das ist ja auch so ein bisschen auch so ein NS-Begriff, der sich ja auch geprägt hat, also so, also als ob Macht irgendwie so da liegt und derjenige, der sie nimmt, der hat sie dann, und tatsächlich nehme ich das auch wirklich so wahr, also manchmal will keiner diese Rolle halt haben und derjenige, der es macht, der hat sie dann und kann dann vielleicht auch Dinge halt irgendwie auch bestimmen. Also, es gibt Menschen, die möchten geführt werden. Ich glaube, das ist etwas, wahrscheinlich für dich und für mich, du hast es ja auch kurz beschrieben, etwas, was sich nur nicht natürlich anfühlt. Aber ich kenne persönlich ganz viele Leute, die sagen, ich bin vollkommen froh, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe. Und die auch immer noch in diesem Mindset leben und sagen halt, ich gehe jetzt zur Arbeit und danach möchte ich frei haben, danach möchte ich mit der Arbeit nichts mehr zu tun haben. Ich gebe sozusagen 8 Stunden lang oder ja, vielleicht mit der 4-Tage-Woche irgendwann halt 4 Tage lang, 8 Stunden lang mein Leben ab, ja, mach da etwas und komm dann halt wieder nach Hause und kann mein eigenes Leben führen. Und in der Zeit möchte ich eigentlich keine eigene Entscheidung treffen. Es gibt Menschen, die möchten das so. die haben da so eine, die möchten dieses Leben halt führen. Das muss man halt auch respektieren. Und dafür braucht man auch in einem Unternehmen vielleicht halt auch Antworten.
Ja, voll. Und ich glaube, also das ist auch bei diesem geführt werden wieder vielleicht gesündere und weniger gesunde Formen gibt. Und ich glaube, eine ungesunde kann sein, dass Leute vielleicht durch so viele Jahrzehnte von Schule und weiteren Systemen, wo sie immer gehorchen mussten, ihren eigenen Willen so weit abgelegt haben und ihr Gespür, was sie intrinsisch wollen, dass sie da gar keinen Zugang mehr haben und dann einfach logischerweise nur noch irgendwo passiv mitschwimmen. Und das dann so der was dann halt noch so übrig bleibt. Ich glaube, das ist so die ungesunde Form, die es leider auch viel gibt in unserer Gesellschaft, wo vielen wirklich der innere Drive ausgetrieben wurde. Und ich glaube, eine gesunde Form kann es aber auch geben, dass Leute einfach Fähigkeiten haben, die sie umsetzen wollen und total super finden, wenn sie jemanden finden, der sie wie in ein System zusammenbaut, wo sie einfach ihre Fähigkeiten reingießen können und sich gar nicht Gedanken machen müssen über das größere Gefüge. Und ich beobachte auch in meinem Umfeld, es gibt eben Menschen, die sind eher, ich würde auch eher sagen, ich bin eher so ein Koordinator. Ich mag es total, so ein System auch zu designen und mir auszudenken und so einen Überblick zu haben. Auch immer eher so diese Vogelperspektive auf Systeme und wo kann man die Person einsetzen und wer hat das. Und ich denke auch ganz viel und überlege, wo könnte man noch den und wie die zusammensetzen und was könnte man da und da machen. Und mag es total, also diese Systeme auszudenken und selber zu gestalten. Und andere, die mögen viel mehr auch eingesetzt zu werden. Die haben dann eine Fähigkeit, sind irgendwie Grafiker und können total super Dinge schön machen und haben überhaupt keine Lust, über solche Systeme nachzudenken. Oder manche, die bauen gerne einfach Maschinen oder wollen Holz hacken oder was auch immer die Fähigkeiten sind und wollen einfach in den Rahmen gebracht werden, wo sie ihrer Fähigkeit nachgehen können und wissen, es dient jetzt auch noch einem größeren Zweck. Und ich werde so rein koordiniert an einen Platz, wo ich total aufblühen kann. Und dann ist das, glaube ich, auch was total, also nichts Schlechtes oder Ungesundes, wenn Leute dann merken, ja, das ist meine Rolle, wäre das da einfach dann umzusetzen in einem dienenden Rahmen.
Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist super wichtig, dass trotzdem dieses, und das ist, glaube ich, beim neuen Führungsstil, bei neuer New Leadership Idee, ist es, glaube ich, elementar, dass es einfach sinnstiftend ist. Also ich muss meine Arbeit irgendwie einordnen können. Ich habe letztens eine sehr interessante Serie gesehen, auf, glaube ich, war es Apple TV exklusiv. Severance heißt die. Und ganz kurz zu skizzieren, das sind Menschen, die sich severant lassen, so ist, glaube ich, der Begriff, ja. Sie lassen sich einen Chip quasi einsetzen oder sie lassen sich in ihrem Gehirn halt quasi etwas trennen. Und zwar gibt es halt bei der Arbeit einen Fahrstuhl und sobald sie diesen Fahrstuhl hochfahren, können sie sich an ihr altes Leben nicht erinnern. Also sie können sich immer nur an die Arbeit erinnern. Also wenn sie diesen Fahrstuhl hochfahren, sind sie an der Arbeit. So, und sie wissen nicht, was machen sie in ihrem Privatleben, was haben sie vorher gemacht, wer sind sie überhaupt, wie heißen sie. Sie können sich an gar nichts erinnern. Und wenn sie den Fahrstuhl wieder runterfahren, dann erinnern sie sich an ihr privates Leben, aber sie erinnern sich nicht mehr daran, was haben sie denn da eigentlich gemacht in der Arbeit. Ja, also eine komplette Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Und da schwirrt so ein bisschen so die Kritik am Work-Life-Balance, ja, das wird ja auch so gesagt, ja, ich habe das Work und ich habe das Life und die sind halt, müssen irgendwie balanciert werden, sind aber was komplett Unterschiedliches sozusagen und das treibt sozusagen diese Serie so auf die Spitze. Und da ist es dann halt letztendlich dann wirklich so, dass auf der Arbeit dann die Menschen dort irgendwelche Zahlen halt eben finden müssen. Und da wird ihnen gesagt, ja, finde erschaudernde Zahlen, Zahlenkombinationen, wo du erschauderst. Und die gucken die ganze Zeit auf so Bildschirme und müssen dann diese Zahlen halt finden. Und keiner weiß, was mache ich denn da eigentlich? Da gibt's wildeste Theorien. Einer denkt halt, ja, die Welt ist schon ausgestorben und wir leben, es gibt keine Kontinente mehr und es gibt nur noch halt ein Ozean und wir kämpfen gegen Aale, also gegen Zitteraale. Die sind die größte Gefahr der Menschheit. Und jedes Mal, wenn wir so eine Zahlenkombination sehen, dann haben wir die Position eines Zitteraals halt eben herausgefunden und geben das an das andere Team weiter. Ja, also es gibt auch mehrere Abteilungen. Die Abteilungen haben keinen Kontakt miteinander. Keiner weiß, was der andere so richtig macht. Und vor allem weißt du halt nicht, für welches Ziel arbeitest du. Also es war jetzt ein langes Beispiel, aber im Endeffekt, was halt an dieser Serie die Protagonisten halt um sich treibt, ist halt einfach, hey, ich habe keinen Plan, was ich da mache. Und ich will das jetzt eigentlich auch wissen. Und tue ich da was Gutes, tue ich da was Schlechtes? Für welchen Zweck diene ich denn da eigentlich? Und obwohl diese Personen es selbst gewählt haben, dass sie das halt trennen, ihr Arbeit und ihr Privatleben, also die sind alles Freiwillige, kommt dann bei der Arbeit irgendwann diese Unzufriedenheit auf. Und das endet dann halt so in einer Art Revolution halt. Zweite Staffel ist in Mache. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass halt eben dadurch halt dann doch gemerkt wird, oder so ein bisschen, glaube ich, auch was die Serie halt hinaus möchte, ist, du brauchst irgendwo einen Grund. ja, der dir auch reflektiert wird, was deine Rolle ist und wie du dich auch einzuordnen kannst. Also mit deinem Beispiel, Lino, ich hacke halt Holz, aber ich weiß halt, was passiert mit dem Holz, oder ich weiß, wo das Holz herkommt, und ich sehe vielleicht das Endprodukt dieses Holzes. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Ja, und das macht ja, die gleiche Tätigkeit macht ja einen Riesenunterschied, ob ich jetzt für, keine Ahnung, irgendein Ölkonzern die IT aufsetze und letztendlich damit dazu diene, dass weiter die Erde ausgebeutet wird und Lobbying gemacht wird für degenerative Energiegewinnung, oder ob ich die IT mache für euch, nachhaltigen Vertrieb oder unsere Organisation, und da diene, dass ein Unternehmen smooth läuft, was sinnstiftende Dinge in die Welt bringt. Und es ist genau die gleiche Tätigkeit, aber ein anderer Kontext. Und daher ist dieser Kontext, dieser Sinn total wichtig, und da sich vielleicht eben anschließen zu können in einen Kontext, der total Sinn macht, und darüber zu wissen.
Gute Überleitung dazu, zu Reinventing Society. Das ist ja, wie kann man das betiteln? Ist das eine Bewegung? Ist das, wie würdet ihr euch selbst beschreiben?
Also formal sind wir ein gemeinnütziger Verein, und praktisch geht es uns darum, der Name ist auch eine Anlehnung an das Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations, wo er eben die Organisationsebene da gezeigt hat, wie man das ganz neu denken kann und da neue Prinzipien reinbringt und viel mehr Lebendigkeit und Sinn. Und in ähnlicher Weise hatten wir auch die Intention, auf der gesellschaftlichen Ebene mehr Sinn und Freude und Lebendigkeit reinzubringen und dazu auch zu erforschen, wie das geht. Also wir haben uns auch mal selber als, oder sehen uns selber als Reallabor dafür, auch in unserer Organisation entsprechend Praktiken auszuprobieren und Projekte zu erkunden, wie geht das. Und konkret setzen wir eben um, dass wir gesellschaftliche Visionen vor allem entwickeln, also positive gesellschaftliche Utopien, und Transformationsprozesse begleiten und halt auch Erfahrung teilen, Wissen teilen, wie kann das gehen? Wie können wir eine lebendigere Gesellschaft aufbauen, die eben mehr Lebensfreude schafft, mehr Kreativität freisetzt und vor allem viel mehr Sinn hat?
Ja. Und wie organisiert ihr euch selbst?
Ja, also formal ein gemeinnütziger Verein, der aber allerdings wirklich eher nur so eine Zweckhülle ist. Also wir haben auch am Anfang gemerkt, dass eigentlich dieses formal-juristische einer Logik entspringt, überhaupt nicht zu uns passt. Dass wir eigentlich mal schauen wollen, was ist jetzt lebendig, was macht Sinn, was wollen wir, und nicht irgendeine Satzungsagenda durchführen wollen oder so. Von daher haben wir von Anfang an diesen formalen Rahmen immer minimalst konstruiert und versucht, den so viel wie möglich Bedeutung daraus zu nehmen und an anderer Stelle zu machen. Und das quasi nur so durchzuführen, dass halt juristisch uns keiner auf die Finger haut. Und praktisch hat sich das auch viel bewegt, wie unsere Strukturen sind. Und das war ganz interessant, weil wir am Anfang auch viel mehr Strukturen hatten als jetzt. Also mittlerweile sind wir echt ziemlich strukturlos auf eine Weise. Aber es war halt auch ein logischer Prozess. Also ich hatte mal ein inneres Bild, das fand ich ganz spannend, dass wir am Anfang umgeben waren, also von der Mainstream-Kultur, von wie die halt ist. Und da Strukturen bauen mussten, die wie Zäune gewirkt haben, uns diese alte Struktur und die alte Logik und Kultur quasi abzuhalten und da in diesem Schutzraum unserer Strukturen was anderes zu machen, wo wir eben viel tiefer gehen, persönlicher kommunizieren, uns verletzlicher zeigen, uns mit unserem Sinn verbinden, entschleunigter Sachen machen, einander vertrauen und so weiter. Und diese Inseln mit diesem Schutzzaun sind immer größer geworden seit unserer Gründung. Und so groß, dass diese Zäune irgendwann eben Einschränkungen wurden. Nicht mehr Schutzräume, sondern eben einschränkende Zäune nach innen. Und dadurch haben wir dann immer mehr Strukturen wieder abgebaut. Also sei es, am Anfang hatten wir auch Meeting-Agendas, wo vorher feststand, wir gesammelt haben bei einem Call, was ist da jetzt der, worum wird's gehen? Oder immer einen Check-in oder Consent-Entscheidungsfindung und so weiter. Oder halt, wir hatten auch so ein Organigramm, welche Bereiche gibt es, wer ist wo, wie im Lead und so weiter. Also auch klassisch, soziokratisch waren wir im Grunde aufgestellt. Und von der Kultur, glaube ich, entsprechen wir dem immer noch, aber wir machen es formal irgendwie gar nicht mehr. Wir machen jetzt eher, wir haben feste Zeiten für Meetings und da passiert, wo gerade die Energie ist, ohne dass es eine Agenda gibt. Wir gucken einfach, was ist gerade lebendig. Und dann hat irgendwer, ja, hier, das Thema wollte ich mal besprechen, oder hier, ich bringe das und das mit. Es gibt aber keine vorgefertigte Agenda mehr und auch kein Protokoll oder so. Und es kann da wirklich auch alles passieren. Also es ist wirklich so, alles darf da sein. Wir machen auch irgendwie keine Strukturgrafik mehr, was es für Bereiche gibt. Die ist vielleicht dann im Kopf teilweise, aber irgendwie braucht es das nicht mehr. Und in gleicher Weise sind viele Strukturen interessanterweise überflüssig geworden, weil es vielleicht dann auch eher in Kultur aufgegangen ist und da mehr Verbundenheit herrscht, mehr Klarheit und Vertrauen. Und gleichzeitig würde ich deshalb aber nicht empfehlen, ja, hier, man braucht keine Strukturen oder so. Es war für uns wie auch so ein logischer Prozess und ein Weg, der, wo das eine erst ermöglicht hat, dass das spätere entstanden ist. Ja, und so entwickelt sich es aber auch immer weiter. Wenn wir denken, jetzt sind wir irgendwo angekommen, ändert sich wieder alles und neue Sachen braucht es wieder. Und ja, insofern fühlt sich sehr lebendig an. Und so wie das Leben halt immer in Bewegung ist, ist auch unsere Organisation immer in Bewegung mit ihrer Struktur.
Jetzt seid ihr keine Organisation, die für sich selbst sozusagen ja sich selbst finden will oder sage ich mal nur im eigenen Gedankengut sich wälzen möchte, sage ich mal so, sondern ihr wollt ja was bewegen. Ihr wollt ja quasi, ich sag immer so, ja, es klingt immer groß, aber die Welt verändern, zumindest ein Stückchenweise, euren Beitrag entweder auch bringen. Das heißt, ihr habt eine Mission. Ihr habt nicht nur eine Vision, sondern ihr habt auch eine Mission. Das hat ja auch was mit Führung zu tun, oder?
Mhm. Ja, ist auch gerade so eine Frage, wie, was es bedeuten kann, da auch in eine gesellschaftliche Führung zu gehen. Und mein einer Kollege zum Beispiel, den beschäftigt auch gerade die Frage, wie weit sollten wir mehr oder wie weit könnten Akteure noch mehr in der Zivilgesellschaft sagen, hey, ihr übernehmt auch mal dieses Feld, also NGO XY. Und da auch so bei Akteuren, die es schon gibt, sagen, hey, wir sehen dieses Potenzial in euch, macht doch mal das und das anders. Und da quasi auch eine Führung für andere Institutionen zu übernehmen. Oder sei es in der Stadt, in der man lebt, anzuklopfen beim Bürgermeister oder verschiedenen Akteuren und sagen, hey, macht doch mal dies oder jenes. Nicht so sehr aus, ich bin kleiner Bürger oder Bürgerin und wünsche mir dies oder jenes, sondern da eben eher auch aus dieser übergeordneten Perspektive Veränderungen anzustoßen. Und da, das ist gerade auch noch so ein Forschungsgebiet, wie weit wir da in Führung gehen wollen, sollen, wie das aussehen kann, das so ein bisschen zu erforschen. Und auf eine Weise, jetzt bringen wir diesen Bildband raus, Zukunftsbilder 2045, der eine Art gesamtgesellschaftliche Vision in einer sehr groben Form anbietet für Deutschland mehr oder weniger. Und sowas gibt es kaum. Also ich glaube, das ist echt ziemlich einzigartig, so ein Werk mit auch noch so vielen fotorealistischen Grafiken, wie die Städte aussehen können in so einer Zukunft. Und so eine Vision anzubieten, ist ja auch eine Art Führungsrolle. Also das fühlt sich auch an wie eine Führungsfunktion, die wir da übernehmen, weil da halt auch so ein Vakuum ist. Das wäre im Idealfall von Politik oder politischen Parteien angeboten, aber die sind überwiegend sehr visionslos. Ja, das kommt mir erstmal dazu.
Ja, und wie realisiert ihr diese, also Veränderung und Führung würde ich jetzt hier in diesem Moment vielleicht in einem Atemzug ja auch sagen, weil ohne dass ihr, sage ich mal, auch als Vorbild dient, ohne dass ihr auch Dinge verändern wollt, ohne dass man sich an euch auch anlehnen kann, wird es ja auch keine Veränderung geben, beziehungsweise nicht in eurem Sinne oder das, was ihr auch anbieten könnt. Wie gelingt das euch konkret? Also wie schafft ihr Veränderung durch Führung? Also das ist dann in dem Moment auch schon Vertrieb im Grunde. Wie schafft ihr euren Vertrieb so aufzubauen, nicht nur, dass ihr damit Geld verdient, das ist natürlich auch wichtig, sondern aber auch vor allem halt Dinge halt ins Rollen zu bringen, damit auch Veränderung stattfindet?
Also was mir erstmal nochmal kommt, um diese Rolle sinnvoll einnehmen zu können, ich habe immer mehr das Bild, dass die Führung, also die kraftvolle Führung, nicht die Machtführung, sondern die von einem System, wo wäre logischerweise die Führungsfunktion, dass die dahin fällt, wo die Person am klarsten ist. Also sei es gerade am besten da mit sich am verbundensten, am offensten, wie auch immer, wo da wie die Energie kann da am besten durchfließen. Wohingegen, wenn ich jetzt, sagen wir, ich hatte jetzt irgendein richtig unangenehmes Erlebnis, musste noch 5 Stunden in der Bahn fahren und das bin nass geworden vom Regen und sonst was, komme jetzt irgendwo hin, bin völlig neben der Spur, dann bin ich super schlecht aufgestellt, jetzt irgendwie eine Führungsrolle zu übernehmen. Ist ja total logisch. Und in gleicher Weise kann man das aber auch struktureller betrachten. Wie gut bin ich mit mir strukturell verbunden? Wie klar bin ich? Wie gut kann ich die Welt spüren? Und umgekehrt sind viele Menschen halt sehr unverbunden mit sich. Und ich erlebe, dass wir, also wir beschäftigen uns halt auch sehr viel mit uns als, also persönlich mit unseren Trauma, Geschichten, Gefühlen und so weiter. und werden da immer klarer. Und ich glaube, das ermöglicht uns auch immer klarer zu sehen, was gesellschaftlich passiert, auch aus manchen Themen rauszutreten. Also wie wenn ich jetzt in mir, nehmen wir direkt das Führungsthema. In Deutschland, hatte ich ja vorhin angerissen, ist ja ein Führungstrauma zu diesem Thema. Und wenn ich das in mir löse, also mir das anschaue, was sind denn da für Ängste, für Befürchtungen, aber auch für Potenziale und selber dann ziemlich frei bin in diesem Thema, dann kann ich das ganze System auch viel klarer sehen und bin nicht mehr da drin verstrickt und rotiere da in diesem Drama und mit anderen und mache dann anderen Vorwürfe und kriege von anderen Vorwürfe ab, die mich dann berühren und dann bin ich verunsichert. Sondern wenn ich dann da frei von bin, dann kann ich viel eher das aus einer Außenperspektive betrachten und auch bewusst intervenieren und dann bewusst Impulse auch reingeben und Leuten vielleicht Dinge spiegeln aus eben einer Klarheit. Und dann bin ich in der Position, gut eine Führungsrolle zu übernehmen. Und in dem Sinne versuchen wir, glaube ich, auch immer klarer zu werden in uns als Menschen und immer unverstrickter auch mit dem Gesellschaftssystem und den ganzen Themen, die da sind. Und dadurch erlangen wir immer mehr diese Klarheit, die ermöglicht, dass wir in so eine Führungsrolle gehen können, die, ja, was gar nicht so viele können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass viele Menschen halt diese innere Klarheit immer mehr erschließen. Ja. Und ich glaube, und das... Und dann haben wir wieder den Effekt, ich glaube, wenn Leute das dann erleben oder zumindest wenn die dann wahrnehmen, aha, das fühlt sich sehr klar an, dann ist das kraftvoll im Idealfall. Dann können wir das verkörpern und aussenden und dann merken manche Leute, wow, wir bräuchten jetzt Führung, wir brauchen Klarheit und kommen dann entsprechend zu uns oder gehen damit in Resonanz, was wir anbieten. Und so ist hier dann vielleicht unser Vertrieb, so passiv. Teilweise.
Ja, na, so passiv finde ich das gar nicht. Also im Endeffekt, was mir so auffällt, also um das einfach mal zu spiegeln, was mir halt einfach auffällt, ist jetzt, ich kenne jetzt deine Kollegen, Kolleginnen jetzt nicht, allerdings jetzt bei dir in der Person, du bist schon jemand, der sehr stark halt auf sich selbst halt auch achtet und sich bewusst ist, was mache ich dort gerade? Also diese Klarheit, was du da angesprochen hast, und ich antizipiere jetzt einfach, das wird wahrscheinlich bei euch im Team auch sein, also ihr seid euch sehr bewusst und werdet immer mehr bewusst, was ihr dort macht und wie ihr es macht und was ihr machen möchtet. Auf der anderen Seite, so erlebe ich dich allerdings auch, bist du immer sehr, sehr stark bei deinem Gegenüber. Ja, in diesem Podcast-Gespräch, in dem Coaching, was wir mal gemeinsam gemacht haben, wo es um Visionsfindung für uns ging, wo du uns gecoacht hast. Also du bist sehr stark beim Gegenüber und hast dann natürlich eine sehr stark empathische und verständnisvolle Fähigkeit. Das heißt, diese beiden Dinge, das sind Sachen, die sind zum Beispiel im Vertrieb unheimlich wichtig. Also zu wissen, was biete ich denn da eigentlich an? Ist das eigentlich richtig, was ich anbiete? Passt das so? Fühle ich mich damit wohl? Bringt es dem, meinem Kunden etwas? Und dann auf der anderen Seite auch dieses Zuhören, dieses Einschätzen, sich in die anderen Schuhe auch hineinversetzen. Und das sind zwei elementare Dinge, die im Vertrieb stattfinden. Und die sind aktiv, ja. Sie sind gar nicht so passiv. Ich meine, eine Sache, die mir da einfach so als Beispiel aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es jetzt auf eurer Reinventing Society Seite war oder auf deiner persönlichen, dass du zum Beispiel so ein Pay What You Want Modell hast. Ja, also wenn man, sage ich mal, dich als Berater halt eben buchen möchte, dann gibt es keinen klaren Tagessatz, ja, so, sondern es wird quasi, ich kann sagen, was ich mir leisten kann oder was ich gerne möchte. Das geht aber nur dann. Ja, ich fand das sehr interessant, weil wir haben auch mit in der Folge vorher mit Professor Dr. Frank Helsig darüber gesprochen, über dieses Pay What You Want Modell. Der ist nämlich so Pricing-Experte. Also lieber Hörer, liebe Hörerin, hör da auch gerne mal nochmal rein, wenn das Modell dich interessiert. Pay What You Want, also bezahl das, was du willst, ja, anstatt eine feste Struktur zu folgen. Das geht allerdings nur dann, wenn ich die Leistung von demjenigen oder derjenigen, die ich halt dann auch buchen möchte, auch wirklich sehe. Wenn ich das Produkt, in Anführungszeichen, wenn es jetzt keine Dienstleistung ist, genau betrachten kann, eine große Transparenz da ist und eine ganz klare Wertschätzung, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Wertschätzung da ist für mich, ja, wo ich sage, okay, das wird mir das und das bringen. Ja, also wenn ich das sehe, und das funktioniert eben nur, deswegen nehme ich dieses Beispiel, wenn du auf der einen Seite diese sehr diese transparente Klarheit für dich selbst hast, für dein Team, für dein Produkt, für deine Leistung, die du erzielst, für deine Vision und auf der anderen Seite für die Bedürfnisse und den antizipierten Nutzen deines Kunden.
Ja, voll. Und man muss auch aus der anderen Perspektive wieder schauen, ist der Partner, also ist da die Ebene so, dass die Person auch für einen mitdenkt? Also wenn man jetzt der Kunde dann jemand ist, der einfach nur maximal Gewinn maximierend handelt und seinen Eigennutzen maximiert, dann zahlt er halt nichts oder ganz wenig, weil dann ist er voll total praktisch, da nicht so viel zahlen zu müssen. Und man braucht dann auch diese Ebene, dass man quasi gemeinsam an einem höheren Zweck zielt und da eine Vertrauensebene hat, zu wissen, ich gebe dir jetzt einen Vorschuss Vertrauen, im Vertrauen, dass du mir dann entsprechend fair, was stimmig ist, zurückgibst. Und wenn das funktioniert, dann kann halt viel mehr fließen und dann kann es viel leichter fließen und dann schafft das Ganze ja auch eine Beziehung, die wieder nährend wirkt und Vertrauen schafft und eine bessere Grundlage zusammen zu wirken. Aber wenn die andere Person eigentlich nicht in diesem Mindset ist, dann wird man halt einfach nur ausgenommen. Und da muss man da auch sehr schauen, mit wem man das anbietet und wem nicht. Ich habe da auch schon mal dann schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber eigentlich will ich ja gar nicht mehr Geschäftsbeziehungen machen mit welchen, die nicht in dem Mindset sind. Insofern schaue ich dann eher da, dann mache ich mit denen nichts. Und dann übt sich die Frage, ob ich das anbieten kann, dass man Pay What Feels Right zahlt.
Ja, und Lino, da sind wir doch auch wieder genau bei diesem Führungsprozess oder bei diesem Führungsbegriff. Also für mich hat das auch etwas, also die Preisgestaltung auch seinem Kunden zu überlassen, so etwas, ich gebe dir da auch die Führung. Ja, also normalerweise den Preis zu diktieren oder seinen Vertriebsprozess auch, du hast es so schön vorhin beschrieben, wie eure Meetings stattfinden, dass die halt im Grunde, ja, Agilität ist jetzt ein bisschen so ausgelutschter Begriff, aber sehr flexibel und sehr, du hast wunderbar gesagt, wir gucken nach dem, was lebendig ist. Ja, was also wirklich irgendwie gerade, worüber wir reden können, wo jeder irgendwo auch sich beteiligen kann und was für eine Person jetzt gerade auch irgendwo jetzt drängt oder wichtig ist. Und der die Führung auch jemanden zu überlassen und zu sagen, hey, ich presse dich jetzt nicht in ein Meeting hinein. Ich presse dich jetzt nicht in einen Prozess rein, in einen Einkaufsprozess. Ich presse dich jetzt nicht in unser Angebot rein. Ich presse dich jetzt nicht in unseren Preis rein, nicht in unsere Kondition. Das gibt ja auch eine Form von Führung ab. Ja, also der Verkäufer möchte führen, weil er, wir hatten schon, kommen wir wieder am Anfang des Podcasts auf der Folge, der gibt in dem Moment Kontrolle oder hat Angst, Kontrolle zu verlieren. Deswegen möchte er führen. Deswegen gibt es so einen Prozess, durch den man durchgeht. Wenn man das allerdings in Frage stellt und, sage ich mal, sagt, hey, du, lieber Kunde, bist genauso mündig und du bist sogar mündig am Preis am Ende. Ja. Und dann hast du auch diese Führung halt auch abgegeben und man hat dieses, was ich, wie gesagt, wieder dieses Leader-Leader-Prinzip halt etabliert, wo wir gemeinsam halt die Kontrolle und die Führung über unsere Beziehung auch haben.
Ich weiß nicht, ob ich in dem Kontext von Führung reden würde. Ich glaube, ich würde da eher von Vertrauen oder Kontrolle abgeben oder eben mit Mitbestimmung, Mitentscheiden reden. Aber genau, das ist ja so ein bisschen Definitionssache, weil letztendlich ist es dann eben kein Führen, wo es eine Hierarchie gibt, sondern ein gemeinsames Entscheiden. Und ich finde es aber auch total stimmig, da einfach anzuerkennen, dass die andere Person halt mehr Informationen hat oder auch wichtige Informationen hat für den richtigen Preis. Und da, wenn man das jetzt aus einer übergeordneten Perspektive anschaut, so ein Geschäftsverhältnis, dann ist ja irgendein Preis stimmig und irgendeiner wäre zu viel und irgendeiner wäre zu wenig. Und um den richtigen zu finden, der für alle Seiten stimmig ist, damit das System rund läuft, damit das, wie wenn es ganz lange weitergeht, einfach stimmig ist für alle Seiten, um diesen Preis zu finden, macht es einfach Sinn, beide Seiten einzubeziehen und nicht nur, dass einer das fest vorgibt, dann zu schauen, mit welchem Preis können wir beide richtig gut leben und dann halt wie bei jeglicher Selbstorganisation schauen, dass man alle Informationen reinholt und alle, ja, berücksichtigt.
Ja, genau. Also wir haben jetzt, ja, Lino, vielleicht so zwei Führungsbegriffe. Also für mich ist Vertrieb auch Führung. Du würdest sagen, vielleicht hat das was mit was anderes zu tun. Ich finde, wir haben beide dieses Gespräch zusammen gut geführt. Wie würdest du es sagen?
Ja, das war sehr gute ko-kreative Führung oder kollektive Führung. In dem Zusammenhang, wer sich mit dem Thema weiter vertiefen möchte oder auseinandersetzen möchte, es gibt auch eine Organisation, die heißt Leadership Hoch 3 und davon gibt es auch verschiedene Ableger, auch ein Festival, das ist meine Freundin in den nächsten Tagen, die beschäftigen sich sehr intensiv damit, wie eben kollektive Führung vor allem aussehen kann und gute Selbstführung und eben auch ein neues Führungsverständnis, um das in die Welt zu tragen. Da, wenn man die googelt, findet man auch einiges.
Ja, wow. Sehr gerne. Würden wir auch in den Show Notes einfach verlinken, wenn das für dich in Ordnung ist, Lino?
Klar.
Ich überlege jetzt gerade, wie können wir diese Folge so ein bisschen zusammenfassen? Über was haben wir gesprochen? Wirf mal was rein und ich versuche es zu ergänzen.
Führung hat viele Facetten und die Definition ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu unterscheiden, weil was genau meint man mit Führung und welche vielleicht auch Entwicklungsebene von Führung sieht man oder meint man? Ich glaube, das ist total hilfreich zu unterscheiden, was meint man gerade mit Führung und was will man? Und welche Entwicklung gibt es, wo man welche vielleicht auch zu Recht nicht mehr will, nämlich irgendwelche Machtausübungen, und welche sind vielleicht eher für einstimmig. Und ich glaube, diese Differenzierung ist total hilfreich, um auch das eigene zu finden. Welche Art Führung wünsche ich mir und welche kann ich geben und möchte ich geben? Und ich glaube, da hilft es, die Perspektive zu weiten und sich dieses breite Feld anzuschauen und da auch inspirieren zu lassen von neueren, sinnstiftenderen, kollektiveren Führungsformen und abzulegen unser geschichtliches, schwieriges Erbe mit dem Thema Führung, wo es, glaube ich, noch viel aufzulösen gibt. Und ja, ich glaube, ich hoffe, dass zukünftige Generationen mehr auf gute Führungspersönlichkeiten zurückblicken können, als es vielleicht unsere Generation noch kann.
Mhm. Ja, also ich habe mitgenommen aus dieser Folge vor allem auch, dass man sich nicht so in Führungspositionen reinpressen sollte. Ja, also nur weil die Vertriebsleitungsposition in diesem Fall zum Beispiel vorsieht, dass man halt viel kontrolliert, viel an Zahlen arbeitet, heißt das nicht, dass ich meine Rolle unbedingt so ausüben muss. Ja, also jeder muss einfach, das hast du, glaube ich, sehr gut dargestellt, auch klar sich werden, Klarheit darüber erlangen, welche Rolle das erfordert und mit welchen Menschen ich auch vor allem zusammenarbeite. Ja, und dass ich vielleicht, das war in meinem Beispiel so, lieber der Coach und der Berater bin, als derjenige, der halt eben Vorschriften macht.
Ja, ich fand die ganzen Beispiele auch spannend, da immer zu schauen, worum geht's wirklich, welche Art Führung oder was nicht mehr. Und auch wirklich unser kollektives Erbe zur Führung nochmal anzuschauen. Da, ich glaube, da ist echt viel Musik drin.
Ja, perfekt, Lino. Wenn man dich erreichen möchte, wo erreicht man dich am besten?
Entweder meiner persönlichen Website linozellius.de oder von meiner Organisation, da ist die Website realutopien.de. Ja, gibt da auch Newsletter, wo wir informieren über Veranstaltungen, Angebote, unser jetzt erscheinendes Buch. Ja, und bei YouTube findet man auch einige Videos von mir zu, vor allem Selbstorganisation, auch Konfliktklärung. Demnächst werde ich welche zu Utopien und Utopieentwicklung machen.
Ja, verlinke ich alles sehr gerne in den Shownotes, also dann kann man einfach mit einem Klick
hervorragend
das dann auch finden. Ja, vielen Dank für das Gespräch, also es war sehr im Fluss, fand ich, und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich immer mit dir, mich zu unterhalten und wenn ihr eine Kostprobe haben möchtet, wie ein Coaching mit Lino halt aussieht, dazu machen wir eine eigene Podcast-Folge, wo Lino mit uns, Melissa und Kevin und mir ein Visionscoaching durchgeführt habt, also freut euch auch darauf, Lino wird euch da auch in der Hinsicht auf den Ohren erhalten bleiben.
Auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude, das Thema Führung mit dir zu bewegen.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne auf Podcast, Apple Podcast oder Spotify die Sternebewertung machen, einen kurzen Text schreiben. Freuen wir uns wieder. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Brito. Ciao.
Ciao, ciao.